Hallihallo, das hier ist eine neue Folge Kopfknistern, der Podcast des Pontes-Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Ich bin Luna, ich darf euch wieder durch diese wundervolle Folge führen, die wir für euch vorbereitet haben. Das hier ist wieder mal eine sogenannte Q&A-Folge. Das bedeutet, dass wir in dieser Folge mehrere verschiedene Fragen zum Thema Gott und Glaube kurz und knapp direkt hintereinander in wenigen Minuten beantworten. Letzte Woche ging es in der Folge um das Thema, warum zeigt Gott sich nicht deutlicher? Und auch die Fragen heute sollen ein bisschen an dieses Thema anknüpfen. Der ersten Frage hat meine Kollegin Julia sich gewidmet. Und zwar geht es darum, was, wenn man für Heilung gebetet hat, aber nichts passiert? Vielleicht kennst du das, ich kenne es auf jeden Fall sehr gut. Und es scheint unfair, wenn Gott doch da ist und er allmächtig ist und er mich liebt und ich bete darum, dass er einen Schmerz oder eine Krankheit nimmt, warum tut er das manchmal nicht? Eine super, super schwierige Frage und ihr könnt jetzt hören, was Julia darüber denkt.
Ich bete für Heilung, aber nichts passiert. Mache ich was falsch? Schließlich steht in der Bibel, bittet und es wird euch gegeben. Also, wenn ich um Gesundheit bete und nichts passiert, was ist dann? Gott könnte doch. Diese Frage kenne ich. Ich habe selbst chronische Schmerzen. Und ehrlich, ich habe keine wirklich gute Antwort darauf, warum Gott nichts tut. Die große Frage nach dem Warum, die bleibt für mich. Und ich leide daran, dass Gebete scheinbar unbeantwortet bleiben. Was ich aber ganz sicher weiß, sind zwei Dinge. Erstens, wenn du krank bist und krank bleibst, heißt das nicht, dass du etwas falsch gemacht hast. Zu Jesus wird einmal ein blinder Mann gebracht und die Leute fragen Jesus, ist der blind, weil er selbst schuldig ist oder seine Eltern? Jesus aber ist ganz klar, er sagt, das hat mit Schuld überhaupt nichts zu tun. Letztendlich verweigert Jesus die Antwort darauf, wo die Krankheit herkommt, aber er zeigt, ich habe die Macht, Kranke gesund zu machen. Und das tut er dann auch. Und das Zweite, was da deutlich wird, wenn Gebet um Heilung nicht erhört wird, liegt das nicht daran, dass du zu wenig Glauben hast. Jesus sagt, Glaube so groß wie ein Senfkorn reicht. Das Senfkorn war damals das kleinste, bekannteste Korn, also mini, mini winzig. Das bedeutet, wir brauchen nicht großen Glauben, sondern wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Das ist wie, als bei uns früher immer der See zugefroren ist. Wir haben dann immer getestet, wann wir endlich Schlittschuh laufen konnten. Stell dir vor, an einem Tag im Dezember nehme ich all meinen Glauben zusammen und sag mir immer und immer wieder, das Eis trägt. Ich glaube ganz stark daran. Und ich gehe mutig aufs Eis und krach ein. Einen Monat später, ich bin mir wirklich unsicher, ganz zögerlich setze ich so einen Fuß vor den anderen, taste mich langsam voran und das Eis trägt. Beim Schlittschuhlaufen kommt es nicht darauf an, wie stark ich glaube, sondern wie dick das Eis ist. In der Beziehung zu Gott ist das genauso. Es kommt nicht so sehr auf uns an, sondern darauf, dass Gott uns trägt und hält. Ich glaube und habe auch erlebt, dass Leute durch Gebet oder durch Gebet und Medizin gesund geworden sind. Und ich traue Gott zu, dass er Menschen heilt, auch heute. Und gleichzeitig erlebe ich persönlich, dass die chronischen Schmerzen mich seit Jahren begleiten. Auf die Frage nach dem Warum habe ich keine Antwort. Aber was mir hilft, ist, dass ich eine Adresse für meine Klage habe, dass ich mich bei Gott beschweren und ausheulen kann und weiß, er hört mir zu. Er trägt mich weiter durch. Er ist auch in meiner Schwachheit stark.
In eine ähnliche Richtung geht auch die folgende Frage. Und zwar geht es jetzt darum, wo ist Gott, wenn ich ihn in Krisenzeiten brauche? Warum zeigt er sich nicht? Warum hilft er mir nicht? Auch das haben so viele Menschen schon erlebt. Vielleicht kennst du das auch. Und über diese Frage spricht Pontes-Referentin Heike.
Ich bin in einer großen Krise. Wo ist Gott, wenn ich ihn brauche? Es tut mir sehr leid, das zu hören. Und es hört sich wirklich nach einer sehr, sehr schwierigen und schmerzhaften Situation an. Es fällt mir jetzt überhaupt nicht leicht, dazu etwas zu sagen. Weil wenn wir in solchen Situationen sind, da brauchen wir das ja, dass wir nicht irgendwelche Antworten bekommen, sondern wir brauchen liebe Menschen um uns herum. Menschen, die nichts sagen, die uns in den Arm nehmen, die mit uns weinen und für uns da sind. Es hört sich jetzt so an, als ob du mitten in der Krise sitzt und dich dann fragst, wenn es einen Gott gibt, wo ist er dann? Warum lässt er all das zu und warum greift er nicht ein? Als Christin muss ich an der Stelle ganz ehrlich sagen, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum Gott schreckliches Leid zulässt. Warum er manchmal einfach nicht eingreift. Es ist auch für mich eine schmerzhafte, eine offene Frage. Persönlich geht es mir so, dass ich sage, ja, ich habe keine Antworten. Ich weiß nicht, warum Gott manchmal einfach nicht eingreift. Aber ich erlebe in schwierigen Situationen, dass Jesus mir Kraft gibt. Zum einen tut es mir so gut, dass ich bei Jesus jemanden habe, an den ich mich wenden kann, in meinem Schmerz. Da ist Platz für die ganze Tiefe und Bandbreite von meinem Schmerz. Ich muss nichts beschönigen. Die negativen Gefühle sind nicht zu viel für ihn. Bei Gott habe ich eine Adresse, an die ich mich mit meiner Klage und mit meinem Schmerz wenden kann. Mich inspiriert es, dass Menschen in der Bibel auch klagen. Davon lese ich zum Beispiel in den Psalmen. Ehrlich und schonungslos und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, klagen die Beter. Sie ringen mit Gott und konfrontieren ihn mit dem Leid und den Ungerechtigkeiten. Wenn ich manchmal keine Worte habe, dann leihe ich mir ihre Worte, um den Schmerz Gott zu klagen. Und es tröstet mich, dass Gott selbst das Leid kennt. In Jesus hat Gott selbst Leid erlebt. Er weint, weil sein Freund stirbt. Er wird Opfer eines ungerechten Strafprozesses, wird missbraucht, gefoltert und schutzlos der Gewalt ausgeliefert. Es tröstet mich, dass Jesus den Schmerz kennt und dass er das Leid selbst erlebt hat. Am Kreuz, da ruft er selbst verzweifelt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In meinem eigenen Schreien fühle ich mich diesem Gott nahe. Und schließlich gibt es mir Hoffnung, dass Gott verspricht, dass er einmal alle Tränen abwischen wird. Leid und Ungerechtigkeiten haben nicht das letzte Wort. Das ist sein Versprechen und das gibt mir persönlich in schwierigen Situationen Trost und Hoffnung.
Ja, total die tiefgründigen Themen heute wieder hier und auch in der nächsten Frage wieder. Es geht nämlich um das Thema Vergebung. Christinnen und Christen glauben ja, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dort die Schuld und die Fehler der Menschheit auf sich genommen hat und Gott deshalb uns vergeben kann. Aber braucht es dafür wirklich so ein blutiges Opfer? Warum musste dafür jemand sterben? Super, super spannende Frage.
Warum hat Gott seinen Sohn am Kreuz geopfert? Würde ein liebender Vater so etwas tun? Ein Theologe nennt das kosmischen Kindesmissbrauch. Ich kann die Frage gut verstehen. Die Kirche hat eh schon ein Problem mit verschiedenen Formen der Gewalt gegen Kinder. Ist ihr Oberchef dafür etwa das Vorbild? Wie soll man einem Gott vertrauen, der so etwas tut? Ich finde die Kritik sehr wichtig. Ganz klar, die Kirche muss sich hinterfragen lassen. Zum Beispiel, ob die Betonung der Gewalt am Kreuz in mancher Verkündigung zielführend ist und was damit ausgelöst wird. Ich glaube aber auch, das, was am Kreuz geschieht, wenn man das kosmischen Kindesmissbrauch nennt, dann lässt man das Entscheidende außer Acht. Am Kreuz stirbt nämlich nicht ein weiterer unschuldiger Mensch. Am Kreuz stirbt Gott selbst. Er wälzt das nicht auf eine andere Person ab, sondern Gott steht für uns ein, wo wir selbst nicht stehen können. Denn Jesus ist Gott. Er selbst sagt, der Vater und ich sind eins. Der Gott der Bibel ist der trinitarische Gott, drei in eins. Wir nennen die Trinität Vater, Sohn und Geist. Vater und Sohn sind aber eigentlich nur Behelfsbezeichnungen für etwas, was wir irgendwie ganz schlecht in Worte fassen können. In der Antike war das Verhältnis zwischen Vater und Sohn das engste, was die Menschen sich vorstellen konnten. Darum wurde das als Bild genommen. Um auszudrücken, Gott der Vater und Jesus sind untrennbar. Wo der eine ist, ist auch der andere. Was der eine will, will auch der andere. Übrigens gibt es auch immer wieder weibliche Bezeichnungen für Gott. Für das Geheimnis des Wesen Gottes haben wir nicht wirklich eine Sprache. Und das finde ich irgendwie auch logisch. Wenn ich mir alles an Gott sehr genau vorstellen könnte, hätte ich den Verdacht, dass das ein ausgedachter, ein vorgestellter Gott ist. Zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn gibt es also nicht die gleiche Trennung, die wir zwischen zwei verschiedenen, unabhängig voneinander existierenden Personen kennen. Und das heißt, Gott der Vater hat Jesus nicht zu irgendwas gezwungen, sondern Jesus hat freiwillig sein Leben gegeben, damit wir frei sind. Das war schon immer Teil von Gottes, also auch von Jesu, Plan mit dem ganzen Kosmos. Ja, Jesus ringt im Garten Gethsemane mit der Entscheidung. Da zeigt sich, dass er eben nicht nur ganz Gott, sondern auch ganz Mensch ist, mehrdimensional. Und natürlich hat er Angst vor dem, was ihm bevorstand. Aber wie er davor selbstbestimmt über seinen Weg gesprochen hat und wer ihn danach mit aufrechtem Haupt geht, zeigt, hier wird nicht ein unschuldiges kleines Kind zur Schlachtbank geführt. Hier geht Gott selbst in den Tod für seine Menschen. Und setzt damit übrigens allen Opfern ein Ende. Jesus stirbt ein für alle Mal, Gott für alle, für immer, schreibt der Hebräerbrief. Gott hat sich ein für alle Mal zum Opfer gemacht, das heißt, nie wieder soll es Opfer geben. Niemand mehr darf im Namen Gottes Unschuldige opfern oder Gewalt anwenden.
Yes, was außerdem essentiell ist im christlichen Weltbild, ist, dass es ein Jenseits gibt, also etwas nach dem Tod. Und dass es in diesem Jenseits dann viel, viel besser sein wird, dass es keine Tränen mehr gibt, keine Krankheiten, kein Schmerz. Aber das klingt schnell nach billiger Jenseitsvertröstung, oder? So nach dem Motto, einfach jetzt durchhalten, weil es wird irgendwann mal besser werden. Was hat es damit auf sich?
Eines Tages wird Gott für eine gerechte Welt sorgen, sagen Christinnen und Christen. Aber ist das nicht billige Jenseitsvertröstung? Opium fürs Volk? Das heißt doch, du brauchst dich nicht zu engagieren. Lehn dich zurück, Gott macht das schon. Stimmt, man kann und hat das so missbraucht und darum kritisieren Marx und andere das Christentum auch sehr stark. Und ich glaube, jeder gläubige Mensch sollte sich immer wieder hinterfragen, führt mein Glaube dazu, dass ich mich nur um mich selbst drehe oder setze ich mich für Gerechtigkeit ein, wie Jesus das gemacht hat? Denn das war eines seiner Hauptanliegen. Bei mir persönlich erlebe ich immer wieder, der Glaube daran, dass Gott Gerechtigkeit bringt, ist für mich eine absolut inspirierende Hoffnung. Sie macht mich mutig und sagt mir, dein Engagement zählt. Und hier ist wieso. Ich bin öfter in Ländern unterwegs, wo es viel Korruption gibt. Meist kommen die Mächtigen einfach damit davon. Oder ich rede mit Leuten, die missbraucht wurden und die Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Immer wieder höre ich den Schrei danach, dass Ungerechtigkeit aufgedeckt wird und Täter eben nicht einfach so davonkommen mit dem, was sie anderen antun. Und diesen tiefen Wunsch, diesen Schrei habe ich ja selbst. Als Christin glaube ich, dass genau das geschehen wird, dass Gott alles ans Licht bringen wird, dass er alles Unrecht kennt und es nicht unter den Teppich kehrt, sondern die Täter zur Rechenschaft ziehen wird, weil Gerechtigkeit Gott so wichtig ist, weil das, was dir passiert, vor Gott zählt. Das ist die riesige Hoffnung für alle, die daran leiden, dass ihnen nie Gerechtigkeit widerfahren ist. Gott wird für deine Gerechtigkeit sorgen. Alles wird ans Licht kommen. Ich denke, wenn es keinen Gott gibt, wird es keine letztendliche Gerechtigkeit geben. Dann ist der ganze Kampf für Gerechtigkeit eigentlich sinnlos, weil er eh nie zum Ziel kommen wird und die Täter die Übermacht behalten werden. Weil ich aber an Gott glaube, macht sich in mir der Trotz breit und der Mut. Ich weiß, mein Engagement lohnt sich, weil Gott etwas daraus macht, weil er es vermehren und vollenden wird. Das gibt mir Kraft und es motiviert mich, mich jetzt gegen Ungerechtigkeit einzusetzen. Zum Beispiel, indem ich bei IJM mitarbeite, der International Justice Mission. Oder indem ich Überlebenden von Gewalt zuhöre. Und gleichzeitig entlastet es mich, wenn ich in all der Ungerechtigkeit total überfordert bin. Ich muss nicht die Welt retten. Der Platz des Retters der Welt, der ist Gott sei Dank schon besetzt. Da, wo ich an meine Grenzen komme, weiß ich, Gott wird Gerechtigkeit bringen. Aber ich darf jetzt schon in seinem Team dabei sein.
Das war's mit der heutigen Folge von Kopfknistern. Danke, dass du dabei warst. Ich habe jetzt noch eine wichtige Info, denn wir werden eine weitere Staffel Kopfknistern aufnehmen. Aber dafür brauchen wir eure Hilfe. Wir wollen in der neuen Staffel nämlich auch eure ganz persönlichen Fragen beantworten. Und deshalb schickt uns unbedingt eine Mail an kopfknistern@pontesinstitut.org und stellt uns eure Fragen rund um das Thema Gott, Glaube, Christentum, was euch nicht alles so auf dem Herzen liegt. Wir freuen uns drauf. Dann bleibt mir nur noch übrig, euch noch von unserem Online-Kurs zu erzählen, der Pontes Akademie. Uns ist es nämlich super wichtig, nicht nur selbst Fragen zu beantworten, sondern euch auch zu equippen, euch zu helfen, euch selbst auch kritischen Fragen zu stellen und diese beantworten zu können. Mehr Infos und Anmeldungen findet ihr unter pontesinstitut.org/akademie-online. Alles klar, bis dann würde ich sagen. Ciao, ciao.